Einer der größten deutschen Maklerpools wurde aufgekauft vor ein paar Jahren. Und wenn man so in der Branche das hört, dann ist es nicht immer nur einfach, was da passiert. Und da haben wir jetzt gerade eine Konsolidierung. Und die wird, ich glaube, auch noch weitergehen. Momentan haben wir ja so, würde ich sagen, 20, 25, 30 Pools, würde ich jetzt so tippen. So, also die man so ein bisschen ab und zu mitbekommt. Da gibt es auch ein paar, die nicht so in Erscheinung treten. Ich glaube, wir werden so 10 haben. Da wird auch kein Mensch mehr relevant sein. Das wird so das Sinnbild der Branche sein. Ich brauche Versicherungsschutz. Ich habe völlig transparent das richtige Produkt auf meine Bedürfnisse. Optimalerweise muss ich gar nicht mehr irgendwie meine Bedürfnisse irgendwo angeben, weil die werden mit Daten schon irgendwo abgeleitet worden sein. Und irgendeine Datenbank wird wissen, dass ich gerne surfe beispielsweise. Und ich werde Versicherungsschutz in solchen Themen genießen. Das wird jemand sein, der weiß, dass ich vielleicht ab und zu ein Tollpatsch bin und mir irgendwas runterfällt. Und der sagt halt, hey, nimm vielleicht den und den Versicherer, weil die sind, was die Schadenregulierung angeht, ein bisschen entspannter. Und da glaube ich ganz fest, und dass das so ein optimales Kundenerlebnis sein wird, Versicherungsschutz jetzt sofort auf meine Bedürfnisse zu haben, dass du nicht mehr in diese Komplexität rein musst, was Produkte und sowas angeht. Da glaube ich ganz fest dran.
Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus? Diese Frage stellten wir 2022 der Branche und uns erreichten eine Vielzahl an Antworten. Außerdem sprach ich darüber unter anderem mit den Verantwortlichen bei Google, Meta oder IBM und dazu noch mit Zukunftsforschern, Professoren und verschiedensten Experten, woraus am Ende eine Podcast-Trilogie entstand, die Sie unter www.versicherungsbude.de/2030 finden. Mittlerweile spreche ich mit den Vorständen und Entscheidern der Branche ebenso über die Zukunft der Branche. Allerdings rückt 2030 immer näher und um Fairness in den Prognosen zu erhalten, lautet die Frage nun: Wie schaut die Versicherungsbranche in 2030 Tagen aus? Und darüber spreche ich heute mit Maximilian Konrad, Vorstand und Leitung des Gesamtvertriebs im Versicherungsbereich bei der Netfonds-Gruppe. Hallo Max, schön, dass du dir Zeit für unser Gespräch nimmst.
Moin Marco, grüß dich.
Und direkt mal vorab für die Zuschauer, Zuhörer. Eigentlich spreche ich in diesem Format, sieht sich eigentlich meine Gäste, aber ich habe mit Max schon so oft so viel gesprochen, dass wir wahrscheinlich irgendwann ins Du fallen würden und deswegen duzen wir es direkt vorab, gleich vor Anfang.
Ist Netfonds Kultur, bei uns wird immer geduzt. Das ist manchmal verwunderlich, aber muss auch so sein.
Gut, dann, ja, dann stell dich doch jetzt mal gleich mal vorab vor. Wer bist du? Was machst du? Welche Funktion hast du bei Netfonds?
Genau, also Max Konrad, genau, oder Maximilian, ich eigentlich immer nur Max, also viele Menschen in der Branche kennen mich eher unter dem Namen Max. Ich bin, genau, seit 1.5. diesen Jahres Vorstand bei der Netfonds-Gruppe, hatte vorher andere Rollen in der Branche inne, um so schön zu sagen, sozusagen, genau, und bin in der Finanzdienstleistungsbranche seit dem 1.8.2007. Genau, ganz ursprünglich in der Bank, aber irgendwie dann so meine Liebe zum Vertrieb entdeckt und dann ging es auch nicht mehr ohne Versicherung und heute könnte ich mir nicht mehr vorstellen, in der Bank zu arbeiten.
Gibt ja auch immer weniger davon, müssen wir festhalten.
Das ist so. Und wenn, dann kommen Sie zu uns, wenn Sie da rausgehen.
Ja, dann bist du schon eine ganze Weile in der Branche und wir führen das Gespräch hier am 2. September 2025. Und meine erste Frage ist ja immer meine Gäste: Wie sieht die Versicherungsbranche in 2030 Tagen aus? Also jetzt bei uns konkret am Dienstag, den 25. März 2031. Was glaubst du?
Ich glaube ehrlicherweise, dass die Branche menschlich sein wird, bei sehr komplexen Themen einfach, wo man immer noch Menschen braucht. Aber ich glaube, dass sich Gott sei Dank die Menschen auch für weniger komplexe Themen, um die man sich nicht mehr kümmern muss, da wird auch kein Mensch mehr relevant sein. Also das wird so das Sinnbild der Branche sein. Wenn man so nach hinten guckt, also hätte vor 3 Jahren, war dieser KI-Hype ja noch Lichtjahre gefühlt entfernt und auf einmal ist er da. Und heute denken wir uns irgendwie regelmäßig überall, hey, wir fragen mal ChatGPT und ja, die Antworten sind nicht immer richtig oder gut, aber nichtsdestotrotz ist halt eine riesige Datenbank. Ne? Und ich glaube, dass das schon das Sinnbild sein wird perspektivisch.
Und was glaubst du, ich sage ja mal, in der Versicherung finden ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern einfach in der Welt, die sie halt so versichern. Was glaubst ihr bei Netfonds? Wie wird die Welt 2031 aussehen?
Also Auch da, ich würde immer sagen, in sicherer Weise wie technisch. Oder ich frage mich manchmal, Leute werden da wieder Lust haben, miteinander zu sprechen. Da glaube ich total dran. Ich glaube, oder mehr Lust. Ich glaube, wo heute irgendwie manchmal WhatsApp Dinge irgendwie vereinfacht und WhatsApp heute irgendwie dafür sorgt, dass du eigentlich sagen kannst, hey, komm, wir müssen nicht miteinander reden, wir schreiben uns einfach. Wird es irgendwie so sein, dass dieser menschliche Kontakt etwas Besonderes sein wird? Da glaube ich irgendwie ganz fest dran. Selbstfahrende Autos haben wir wahrscheinlich in 5 Jahren, wobei wir leben ja in Deutschland, haben ein hohes Maß an Regulatorik in Europa insgesamt und Deutschland. Aber ich glaube, die Menschen, genau, werden nach wie vor sehr frei leben. Es wird ihnen gut gehen. Wir werden sicherlich an dem Punkt sein, dass manche Arbeiten einfach nicht mehr erledigt werden müssen von Menschen, sondern von Technik. Und genau, da glaube ich ehrlicherweise ganz fest dran, ja.
Und wenn du auch gerade sagst, dass du glaubst, dass Menschen wieder mehr miteinander reden, ne? Also, oder man gewählt halt einfach mit Personen spricht oder halt auch nicht muss. Hat das Einfluss auf den Vertrieb? Also glaubst du, dass Vertrieb 2031 noch so ist wie heute oder welcher Unterschied ist zu heute?
Also das, was ich eben schon so ein bisschen angemerkt habe, wir werden uns sehr davon trennen, was wir ja heute auch immer schon mehr tun, dass wir so einfachste Aufgaben, einfachste Vertriebsthemen, die heute sehr aufwendig sind, die werden wir in der Zukunft, glaube ich, nicht mehr machen. Und trotzdem erfolgreicher Vertriebler wird immer jemand sein, der technisch gut unterstützt ist, also der Technik verstanden hat, für sich zu nutzen, aber gleichzeitig auch in der Gabe ist, oder Gabe hat, ein Menschenfänger zu sein. So, da glaube ich ehrlicherweise ganz fest dran. Weil das wird so dieses, das Menscheln hört nicht auf. Ich hatte heute Morgen eine lange Diskussion darüber mit jemandem, der so Richtung IT-Vorstand unterwegs ist bei einem Versicherer, der sagt, ah, das wird alles nicht so sein. Und ich glaube doch, der Mensch wird immer noch eine sehr relevante Rolle haben in der Zukunft, weil ja, Menschen glauben oder folgen Menschen. Ne? Das war immer so und das wird sicherlich auch noch eine gewisse Zeit so sein.
Und was hat der IT-Vorstand? Was war dessen Vorstellung? Glaubte er, dass einfach wir alles mit Bots automatisiert oder so machen? Oder was genau war?
Auf jeden Fall, dass wir einen wesentlich höheren Automatisierungsgrad haben werden, auch im Vertrieb. Und ich glaube, auch Automatisierung werden wir haben, weil das wichtig ist in gewissen Prozessen. Und es wird auch einen Zwang dazu geben, einfach um kosteneffizient zu sein. Und trotzdem glaube ich, dass Vertrieb wird sich niemals so orientieren, vor allen Dingen nicht in Produktthemen in der Versicherung, die so ein bisschen komplexer sind, dass wir einfach mal so alles ohne Probleme machen und keine Menschen mehr brauchen. Und ich das der Vermittler was Besonderes sein wird, der beides für sich zu nutzen weiß, so die sprachliche Kompetenz und gleichzeitig die Technik dahinter. Und da lagen wir so ein bisschen auseinander, dass Vertrieb völlig anders sein wird und eigentlich ein Selbstgänger ist. Und da sage ich, nee, das fühle ich noch nicht so ganz.
Aber was ist denn für dich, wenn du dir vorstellst, das optimale Kundenerlebnis im Vertrieb 2031? Wie wird das sein? Wenn ich jetzt einfach sagen wir, eine einfache Versicherung haben möchte, irgendwas, wird das automatisiert sein oder werde ich immer irgendwie doch mit Menschen reden?
Nein, also nehmen wir mal von so einem Haftpflichtprodukt irgendwie aus, wo ich immer glaube, die Deckungssummen, die werden wahrscheinlich noch höher sein, obwohl wir sie überhaupt nicht mehr brauchen, so wie wir heute wahrscheinlich in vielen Fällen ja auch wenig 50 Millionen Deckung brauchen oder 100 Millionen Deckung bei Personenschäden. Aber nichtsdestotrotz ist es schon so, glaube ich, dass das optimale Kundenerlebnis wird irgendwie sein, ich brauche Versicherungsschutz, ich habe völlig transparent das richtige Produkt auf meine Bedürfnisse. Optimalerweise muss ich gar nicht mehr irgendwie meine Bedürfnisse irgendwo angeben, weil die werden mit Daten schon irgendwo abgeleitet worden sein. Und irgendeine Datenbank wird wissen, dass ich gerne surfe beispielsweise. Und ich werde Versicherungsschutz in solchen Themen genießen. Das wird jemand sein, der weiß, dass ich vielleicht ab und zu ein Tollpatsch bin und mir irgendwas runterfällt. Und der sagt halt, hey, nimm vielleicht den und den Versicherer, weil die sind, was die Schadenregulierung angeht, ein bisschen entspannter. Und da glaube ich ganz fest und dass das so ein optimales Kundenerlebnis sein wird, Versicherungsschutz jetzt sofort auf meine Bedürfnisse zu haben, dass du nicht mehr in diese Komplexität rein musst, was Produkte und sowas angeht. Da glaube ich ganz fest dran. Vor allen Dingen nicht bei solchen, ja, einfachen Produkten.
Aber kompliziert, also glaubst du das, weil du hast ja gesagt, die Versicherer, also du sagst, der Kunde sagt, ich brauche einen Versicherungsschutz und den suche ich mir dann, der transparent aussieht. Ist der Kunde in Zukunft, also jetzt mal wegen 5 Jahren oder aber auch einfach noch später, werden wir wirklich so kompetente Kunden haben, die wissen, was sie brauchen?
Nee, aber ich glaube, jemand anders würde es für dich wissen oder vielleicht dir andere Empfehlungen aussprechen können, ne? Aufgrund deiner Bedürfnisse, die wir über App-Tracker haben, ne? Also wo jemand, das ist vielleicht auf einer Haftpflichtpolice jetzt anders runtergebrochen, aber wir tracken ja heute Schlafdaten, ne? Wir haben Bewegungsdaten auf der Apple Watch beispielsweise oder auf dem iPhone oder jedem anderen Device irgendwie wird solche. Und ich glaube schon, dass wir daraus Ableitungen treffen werden, dass wir jemanden beispielsweise, der seine GKV wechselt oder in die PKV geht, dass da das irgendwo die Möglichkeit sein wird, diese Daten einzulesen und zu sagen, hey, das ist jemand, der geht 15.000 Schritte am Tag und das macht er ungefähr an 345 Tagen im Jahr. So, der ist super bewegungsaffin. Du siehst in der Statistik, der hat auch scheinbar wenig Verletzungen, weil der fällt nicht hin, weil sonst könnte er nicht 15.000 Kilometer laufen. Dass diese Daten dafür sorgen, dass du vielleicht nochmal ein Produkt wesentlich individueller bekommst und dadurch vielleicht Rabattthemen, aber auch einfach andere Produkte, die angeboten werden, Marco. Das glaube ich schon.
Und was, du hast vorhin schon erzählt, du bist ein Tollpatsch und der nimm lieber den nimm lieber den Versicherer, der ist in der Schadensabwicklung schneller und besser. Was glaubst du, wie wird denn die Schadensabwicklung in 2031 sein?
Ja, also die wird auf jeden Fall sehr nochmal wesentlich technischer sein, als sie heute schon ist. Ich würde mal sagen, da sind wir heute schon auf einem sehr, sehr guten Weg, diese Technik abzubilden. Du hast ja Versicherer, die brauchen eine Stunde, um die Summe irgendwie per Echtzeitüberweisung auf dich zu übertragen. Ich glaube, wir werden nochmal viel mehr dahin kommen, dass manche Schäden einfach per sofort reguliert werden. So. Und die Bilder werden 100% mit KI ausgewertet oder mit einer anderen Technik, die dafür sorgt zu sehen, okay, ist das ein realistisches Schadensszenario? So. Und dass ein Mensch nur noch eine Relevanz hat bei einem wirklich großen Schaden, aber dass da eigentlich, das haben wir ja heute schon, dass du nicht mehr dunkel drauf gucken musst, sondern dass du wirklich weißt, das geht wirklich schnell, die automatisiert wird, die Zahlung auch schon irgendwie ausgelöst. Genau. Das glaube ich schon.
Okay, und welche Rolle, also vom Thema Mensch haben wir schon gehabt, du sagst, Menschen werden auch in Zukunft noch mit Menschen reden. Welche Rolle hatte der Makler in Zukunft? Weil du, ne, kommst von einem Maklerpool, ihr habt da notgedrungen mit vielen zu tun. Was glaubst du, welche Rolle hat der Makler in Zukunft? Weil wenn ich nämlich transparente Produkte habe, wie du sagst, ne, und ich ein kompetenter Kunde bin, was jetzt bei mir jetzt anzweifeln wird, aber egal, wofür brauche ich noch einen Makler?
Also der Makler wird trotzdem immer noch die Schlüsselfigur sein zwischen einem Vermittler, Entschuldigung, zwischen einem Kunden und dem Versicherer sozusagen, der sich trotzdem die Bedürfnisse anguckt. Ich glaube, es wird schon darum gehen, eher bei komplexeren Themen da wesentlich stärker unterwegs zu sein und da einfach zu unterstützen. Und auch wenn wir uns angucken, wir haben eine sehr, sehr starke Automatisierung in den Themen. Dann wird auch der Makler immer noch derjenige sein können, bei dem der Kunde abschließt beispielsweise, aber schon auf einem anderen Niveau. Also wo das wesentlich digitaler passiert, wesentlich automatisierter, so dass auch verschiedene Datenquellen angezapft werden können, damit es trotzdem immer über den Makler läuft. Also dass du quasi immer so eine Kundentransparenz irgendwie hast, dass du, der Kunde steht quasi da und egal, wo der sein Produkt irgendwie abgeschlossen hat, wird es für dich irgendwie als Vermittler ersichtlich sein. So, das glaube ich schon, weil dadurch kommt ja auch Effizienz einfach hoch. Und der Makler, wenn wir uns heute große Industrierisiken angucken, Gewerberisiken, sehr, sehr intensive Personenrisiken beispielsweise auch, dann wollen Menschen Stand heute von Menschen beraten werden. Und ich glaube persönlich auch nicht, dass das in den nächsten 5 Jahren so sein wird, dass keine Menschen mehr sagen, ich will das nicht mehr. Ne, wir haben eine junge Zielgruppe jetzt heute von Menschen, die komplett digital erzogen sind, für die es völlig normal ist, Sachen digital abzuschließen und nicht mehr zu hinterfragen, weil man ja jetzt auch oft merkt, Versicherung brauchst du vielleicht gar nicht so oft so und dass Versicherung nochmal ein anderes Erlebnis wird, perspektivisch für die Menschen. Das glaube ich schon. Und der Makler wird immer noch das Gesicht sein für die Produkte, aber auch da Makler müssen effizienter sein, müssen genau digital aufgestellt sein. Da glaube ich ganz fest dran. Also die Einhandsegler, wie ein Freund von mir sie immer nennt, die wird es, glaube ich, nicht mehr so oft geben dann.
Wie sieht denn der Maklermarkt in Zukunft aus? Wird es denn noch die Bauchladenmakler geben, die genau, also na, ich bin jetzt hier im Vorort, ich bin der Makler, ich mache alles alleine und sowas, oder glaubst du, es wird alles groß?
Also ich glaube, da wird so ein bisschen, ich habe gerade mit einem gesprochen, der sagt, Max, ich werde ein gallisches Dorf. Ich werde ein gallisches Dorf sein. Auch der hat fairerweise irgendwie 15 Vermittler mittlerweile bei sich mit drauf. Also ist jetzt auch nicht kein Einhandsegler, würde ich sagen. Aber der sagt halt schon, ich will meinen Laden nicht verkaufen. Ne? Ich meine, wir haben gerade eine starke Marktkonsolidierung. So, die erfolgreichen Einhandsegler und auch die nicht so erfolgreichen werden natürlich entspannt rausgekauft, weil sie ihre Lebenswerke irgendwie abgeben. Da gibt es dann immer so ein paar, die sagen, nö, will ich nicht, ich gebe das irgendwo anders hin ab. Ich möchte, dass das irgendwie weiterlebt, weil ich das meinen Kunden schuldig bin. Genau, das glaube ich schon, aber der Maklermarkt wird wesentlich konsolidierter sein. Und es wird immer ein paar geben, die alleine sind. Aber das sind ja auch jetzt gerade so ein paar Tendenzen, die man im Markt sieht, auch durch Statistiken. Vermittler werden das Thema Direktanbindung, werden die signifikant runterfahren in der Zukunft, weil es macht einfach keinen Sinn, für einen Vermittler 100 verschiedene Direktanbindungen sozusagen zu orchestrieren. Und ja, du kriegst vielleicht irgendwo mal einen halben Prozentpunkt mehr oder ein Prozent von der Cottage, die sonst irgendwie der Pool einbehält. Aber diese ganzen administrativen Themen, diese ganzen regulatorischen Themen, die kommen, die ja immer mehr werden in der Zukunft, die kannst du als Monoliner oder alleine kannst du das nicht mehr stemmen. Und wie gesagt, ich genieße ja immer diese Menschen, die sagen, ich habe den Bauchladen und wenn du zu mir kommst, dann kann ich dir alles anbieten. Teil der Wahrheit ist aber, der Bauchladen besteht ja oft auch aus anderen Vermittlern, die in ihren ja, Expertennetzwerk, nennen wir das bei einem Partner von uns immer, aber die quasi sagen, hey, das ist nicht meine Baustelle, ne? Ich bin nicht der beste BU-Berater. Berufsunfähigkeit macht mein Kollege und du machst das gemeinsam. Und du bist vielleicht wesentlich besser im Bereich Gewerbe, aber du bleibst immer das Gesicht für den Kunden und bildest quasi eigene Allianzen, beziehungsweise schließt dich einfach Allianzen an, wo du sagst, ich gebe einen Teil meiner Cottage ab, bin aber Teil eines Netzwerks, einer Einkaufsgemeinschaft. So wie wir das machen, so wie das andere Pools, wie eine FEMA beispielsweise machen, die eine DNA nach draußen ausstrahlen für die Zukunft.
Wir haben ja gerade nicht nur, du hast schon gesagt, wir haben gerade eine Konsolidierung auf dem Maklermarkt, aber es gibt auch eine Konsolidierung bei Maklerpools. Ne? Also irgendwie sieht es auch, wie sieht denn die Poollandschaft für dich in 5 Jahren aus? Oder in 6 Jahren? Na egal, 5,5.
Ich würde, momentan haben wir ja so, würde ich sagen, 25, 30 Pools, würde ich jetzt so tippen, so, also die man so ein bisschen ab und zu mitbekommt. Da gibt es auch ein paar, die nicht so in Erscheinung treten. Ich glaube, wir werden so 10 haben. So, ja, so zwischen 8 oder sagen wir 8 und 12 wird es sein. Du merkst das ja jetzt schon, dass da der ein oder andere so ein bisschen liebäugelt mit Themen. Du wirst auch in der Größenordnung, alleine was technisch die nächsten Jahre auf die Beine gestellt werden muss, das wirst du nicht hinbekommen. Und du hast ja jetzt schon den einen oder anderen Pool. Ich meine, einer der größten deutschen Maklerpools wurde aufgekauft vor ein paar Jahren. Und wenn man so in der Branche das hört, dann ist es nicht immer nur einfach, was da passiert. Und da haben wir jetzt gerade eine Konsolidierung und die wird auch noch weitergehen, an einer gewissen Art und Weise. Manche Bräute werden jetzt gerade hübsch gemacht. Genau. Wissen tut man das nie, aber ich hatte gerade mit einem befreundeten Poolvorstand von uns, haben wir uns genau witzigerweise diese Frage gestellt und wir sind beide rausgekommen bei 8 bis 12, also 10, würde ich sagen, die goldene Mitte ist realistisch so in 5 bis 8 Jahren. Ja.
Spannend. Aber du hast gerade gesagt, fand ich spannend, du meinst, müssen gerade so viel technische Sachen gemacht werden, das ist einfach, das kostet unfassbar viel Geld, kann man gar nicht alleine mehr leisten. Was steht denn alles an? Also was für mich da nicht in einem Maklerpool drin ist oder sowas. Also was steht gerade
Ja.
alles an?
Ja, du musst ja die Erwartungshaltung, wenn wir das die Kaskade runterbrechen, dann hast oben Kunden. Kunden haben die Erwartungshaltung an Vermittler, auch Kunden heute, egal ob es Check24 ist oder normaler Vermittler, die wollen ihre Unterlagen möglichst zügig haben. So, das heißt, du hast einen Zeitdruck. So, heißt dann aber, wenn du bei einem Pool angeschlossen bist, der Pool muss sämtliche Schnittstellen zur Verfügung stellen. Er muss in der Lage sein, dem Vermittler, und das ist ja genau dieser Plattformgedanke, den wir bei Netfonds haben, du musst Services zur Verfügung stellen. Du musst in der Lage sein, dass der Vermittler bei einem Pool ist und dieser Pool ist in der Lage, sämtliche Bedürfnisse, die dein Kunde bei dir als Vermittler adressiert, die musst du lösen können. Und optimalerweise kannst du das über den Pool. Und du hast das ganze Thema Abrechnung. Abrechnung wird immer komplexer. So, wir Versicherer arbeiten auf Systemen, die eigentlich seit 20 Jahren irgendwie herausfordernd sind. Pools haben das auch. Du willst ja immer mehr Abhängigkeiten im Markt irgendwie reduzieren. Du hast mittlerweile ja auch technische Dienstleister, die vom Private Equity aufgekauft werden. So, das heißt, du bist ja auch als Pool nicht mehr unabhängig. Und das ist ja genau das, wo du sagst, da kann ich dann irgendwie mit der Welle schwimmen, weil ich sage, ja, dann wurde jetzt der Technikdienstleister aufgekauft und die Daten auch ein bisschen herausfordernd. Aber du musst eigentlich ein eigenes Investment tätigen und sagen, ich bilde eine Plattform ab für meine Vermittler, die bei mir ran können. Auch die haben technische Anforderungen, die haben eigene CRM-Systeme beispielsweise, die sie aus verschiedenen Bereichen bestücken. Nehmen wir sowas wie Soho oder sowas. Da gibt es ja auch noch zig andere, die werden bestückt, die haben die Erwartung, dass du alles über Schnittstellen zur Verfügung stellen kannst und dass dich nicht jede Anbindung an so einen Pool oder Versicherer irgendwie immer 10.000 Euro kostet, weil das wird irgendwann nicht mehr gehen. Das heißt, du musst als Maklerpool, musst du diesen Stecker, der Frank Leitgeb sagt das immer so schön von der LV 871, der sagt immer, du brauchst diesen Multistecker, dass du als Versicherer A dich beim Pool, egal was es für einer ist, immer reinstecken kannst und immer an den Punkt kommst, egal ob es eine Direktvereinbarung ist oder wie die Abrechnungsmodalitäten dann aussehen. Das musst du können, aber du musst auch in der Lage sein, auch beim Pool das eine zu empfangen und das andere rauszugeben. Und da stehen viele Partner vor sehr, sehr großen Investitionen technisch. Und da merkt man jetzt gerade auch schon, das ist so das, was ich die letzten Monate auch bei Netfonds gemerkt habe, ist, wenn du mit den Vermittlern sprichst, sind die technischen Anforderungen Stand heute von jüngeren Vermittlern, die auch irgendwie nicht nur alleine sind oder zu zweit, sondern irgendwie mindestens ab 3 oder 4 Mitarbeiter, die sind schon unfassbar hoch. Und hatte jetzt gerade mit einem echt mit einer tollen Neuanbindung zu tun und der sagte dann irgendwie zu meiner Kollegin in der Vorstellung, ja, ich würde hier gerne mal bei euch irgendwie in Swagger reingucken und einmal kurz irgendwie mit dem Code, können wir da einmal sehen, wie die Schnittstellen aussehen. Und ich sitze dann da und ich sage so, hey, alles cool, ne? Zum Glück ist meine Kollegin dabei im ersten Schritt, weil dafür bin ich einfach noch nicht lange genug da. Aber es ist total spannend, weil so ein Gespräch hast du früher nicht geführt, weil da hatte ich keiner, da wollte jemand einfach, dass es funktioniert. Die Leute wollten nicht unbedingt immer alles verstehen. Und das hat sich schon einfach extrem verändert. Und deswegen sind das einfach Millioneninvestitionen. Du kommst immer mehr Richtung Regulatorik, ne? Wir haben das ganze Thema FIDA, ne? Haben wir den Verein FIDA irgendwie, die sich da ja auch irgendwie, die da auch unterwegs sind. Und du kümmerst dich darum, wir gucken uns Open Finance an. Ist ja eins unserer Steckenpferde auch bei Netfonds, auf die Zukunft gerichtet. Aber welche Daten müssen perspektivisch eigentlich durch so einen Pool laufen? Wo kommen sie rein? Wo gehen sie raus? Wo wird geguckt, ob es die richtigen Daten sind? Ne? Wenn wir über Datenschutz gucken, Datenschutzverstöße, solche Sachen. Das sind alles, das musst du alles, wenn du der Orchestrator in der Mitte bist, dann bist du dafür verantwortlich, dass das läuft. Und das tust du optimalerweise technisch, weil wenn du das händisch tust, dann hast du ein höheres Risiko teilweise, dass es irgendwie falsch läuft. Und B, auch einfach, das ist einfach nicht stemmbar, weil so viele Menschen kannst du nicht mehr einstellen. Und wenn du sowas nimmst, Marco, wie Open Finance mit FIDA, dass Menschen ihre ganzen Kundendaten sehen können, dass heutzutage für viele Kunden normal ist, ihre Bankdaten auch irgendwo rauszugeben, so dann sage ich immer, du musst als Pool dich heute genau damit auseinandersetzen, so weil die guten Jungs, die alleine noch sind, die sagen, wie komme ich näher an meinen Kunden? Die musst du technisch dafür fit machen. Und das kostet richtig Geld. So. Und da investieren wir, würde ich immer sagen, sehr, sehr viel. Auch in Service-Themen. Aber wir gucken uns technisch auch viele Dinge draußen an, wo wir sagen, macht das Sinn für unsere Vermittler, damit die weiterkommen? Und wenn es eine Serviceleistung ist, die wir selber nicht erbringen, dann kaufen wir sie uns im Markt gemeinsam mit einem Partner ein, auf einem guten Gewicht, einfach um diese Heimat zu sein für jeden Vermittler.
Wo du gerade von technischen Sachen sprichst auf dem Markt, ist ja einfach, ne, vor, wir haben 25, vor 10 Jahren, war so der Peak, würde ich sagen, von Insurtechs. Da wurde immer erzählt, die machen die gesamte Branche platt, die machen alles neu und Versicherungen sind alt, ne, gibt nicht mehr. Hat das nicht so ganz funktioniert. Aber Insurtechs sind, glaube ich, schon relevant. Was glaubst du, was haben die 2031? Haben die noch eine Relevanz? Gibt es die überhaupt noch oder gibt es keine Insurtechs mehr?
Also, ich glaube, es wird sie immer geben, weil, also, was ist ein Insurtech, ne? Das ist ein Startup irgendwie, was mit Versicherung zu tun hat. Und ich habe das ja damals für die 871 irgendwie aufgebaut in diesem ganzen Kooperationsmanagements-Thema mit. Super spannend, ne? Weil also der Markt ist, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen ruhiger, einfach weil nicht so viel billiges Geld im Markt ist. Das ist ja immer auch der Punkt, wenn du gerade irgendwie in der Nullzinsphase bist, dann ist es ja kein Problem. Dann sammelst du auch mal zügig für eine ganz windige Idee richtig viel Geld ein. Wenn du das aber nicht bist, wie jetzt gerade, und Aktionäre oder auch Investoren ihr Geld anders anlegen können mit einem guten Prozentsatz, dann überlegst du dir schon ganz genau, ist die Idee eigentlich gut? Und ich persönlich habe immer das Gefühl, dass da in der Branche so ein bisschen so ein Umdenken stattgefunden hat. Es gab eine Zeit, da wurde jedes Startup immer total hochgehypt, so. Dann nehmen wir eine Refox, so. Refox, super spannende Laden. So, heute ist Refox, ja, ich weiß nicht, ob wir es Erfolgsgeschichte nennen wollen, vielleicht auch irgendwie völlig anders. Das ist ja genau der Punkt, wo du hin musst und wo du sagst, was haben sie uns eigentlich gebracht? Und so wie du es eben beschrieben hast, Marco, die Jungs, die gesagt haben früher, ja, komm, Versicherung und wir brauchen euch alle nicht mehr zukünftig, die sind alle nicht mehr da. So, und ich glaube, der relevante Punkt ist, Versicherung ist ein nachhaltiges Geschäft. Versicherung ist auf Langfristigkeit ausgelegt. Ich in meiner persönlichen DNA sehe das immer so, dass das einfach ganz, ganz wichtig ist. Und das ist natürlich mit einem Insurtech, was finanziell oder investorengetrieben ist, immer sehr herausfordernd, das miteinander unter einen Hut zu bringen. Und da draußen gibt es super spannende Startups nach wie vor. Ich habe es gerade gesehen, Dominik Strebel, neuer CEO von Clark Deutschland geworden, kenne ich schon ewig. Guter Typ irgendwie, ne? Du hast dann immer so, dass du so Marco Adelt, der das Ding ja großgezogen hat, der jetzt Loyago irgendwie mit dem Daniel Glaramin zusammen hochzieht, ne? Wo du sagst, ja, aber das sind ja auch Insurtechs. Das sind quasi neue Vertriebsansätze. Aber ich glaube, in 5 Jahren haben wir hoffentlich die Situation, werden wir sicherlich die Chance haben, mehr Innovationskraft auch aus größeren Organisationen zu haben. So, weil wir Dinge heute schneller umsetzen können, weil wir nicht immer irgendwie sagen, wir müssen jetzt sofort irgendwas ausgliedern, sondern du kannst einfach heute, hast du viel mehr Daten und Datenschnittmengen, um zu wissen, ist das ein Geschäftsmodell, was valide ist. Du musst es nicht immer testen. Und das ist, glaube ich, schon essentiell für die Zukunft.
Okay, wenn du gerade sagst, größere Organisationen, was nämlich gleichzeitig mit den Insurtechs, ne, waren ja auch so die Big Techs. So, ne, du weißt so, als erst war es, glaube ich, Google, die Versicherungsbranche platt machen, dann war auch Apple irgendwie wegen iPhone.
Ja.
Amazon macht es auch platt und auch Meta hat die ganzen Daten. Werden Big Techs, deiner These nach, steigen die wirklich mal irgendwann in die Versicherung ein? Und ich meine nicht einfach nur, dass man da Versicherung verkauft, was bei Amazon ja gerade schon gemacht, sondern dass sie quasi auch Versicherer werden. Dass sie einfach Gefahr für Versicherer werden. Glaubst du das?
Ist eine super gute Frage. Ich bin da immer, also momentan immer so ein bisschen, ich finde die Frage immer spannend, weil es gab die Chance ja schon, ne? Also ich meine, irgendwie, immer so wie Tesla hat es versucht, so mit einer eigenen
Genau, Tesla.
Versicherungslösung. Genau, Tesla ist, also ist jetzt, also ist auch eine Riesenfirma, fairerweise. Aber Facebook zum Beispiel, die haben natürlich genau diese Datenpunkte, wo wir heute sagen würden, macht das total Sinn, also sowas anzubieten. Ja, sicherlich, du kennst irgendwie das, du weißt, welche Seiten wird gefolgt und wenn es irgendwie Urlaubspiraten ist, dann weißt du, der Kunde reist gerne. Da kannst du ja ganz, ganz viele Ableitungen treffen. Ich weiß gar nicht, ob die das irgendwann machen. Ich glaube, es wird immer noch mal zwischendurch diese Bestrebungen geben. Aber was auch diese Big Techs einfach rausgefunden haben bei uns, ist doch schon, wir sind sehr regulatorisch aufgestellt. Wir können nicht einfach, also bei uns gibt es immer noch irgendwie so einen Wächter, der sagt, nö, finde ich nicht gut. Und ich glaube, was wir schon haben, und das spüren wir gerade hier auch, ist auch größere Tech-Anbieter oder größere Partner, die extrem guten Kundenzugang haben, die wollen sich mit dem Thema Versicherung gar nicht so tief beschäftigen. Also die wollen dafür stehen, die wollen auch guten Content geben, aber die wollen genau diese ganzen Sachen im Hintergrund. Die wollen nicht reguliert werden, weil du irgendwann zu groß bist. Die wollen keine Abrechnung machen. Die wollen auch keine Untervermittlerstrukturen. Die wollen auch nicht über Produkte mit den Leuten großartig sprechen. Und dafür sucht man immer wen anders. So. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwann auch nochmal Facebook, irgendwie, wenn es die dann noch gibt, zu dem Zeitpunkt anfängt, wirklich Versicherungen irgendwie anzubieten. Wie du schon sagst, Amazon hat, glaube ich, gemerkt, hey, das macht schon irgendwie mehr Sinn. Ich glaube, letztens gelesen zu haben, dass sie ihre Versicherungslizenz zurückgegeben haben in Irland. Aber ich will auch nichts Falsches sagen. Könnte sein, so weil man einfach gesagt hat, wir machen es nicht selber. Und ich glaube, das eine ist ja irgendwie dieses Brand, ne? So wenn du, also kannst du damit tatsächlich nachher irgendwie so viel Geld verdienen, weil du müsstest ja das komplett neu denken, irgendwie Versicherung zu machen. So und Google, klar, hat auch unfassbar viele Daten von einem, aber Leider, und das sage ich immer aus Überzeugung, leider ist Versicherung ja ein Thema, wo viele Menschen immer noch so ein bisschen Bäh-Momente haben und zu so sagen, ach nee, auch Versicherung ist eigentlich nicht cool, weil du kannst natürlich auch so einen Kunden sehr schnell verlieren, wenn du auf einmal seinen Schaden nicht regulierst. Ne? Und wenn du das mit deiner Brand irgendwie zusammenbringst und auf einmal ist Google irgendwie der Böse, der die Schäden nicht reguliert. Und das wird sicherlich in vielen Fällen völlig normal sein, dass du das irgendwie nicht tust, weil Kunden dich irgendwie bescheißen oder irgendwas. So, oder du einfach kein versichertes Risiko hast dahinter. Ist natürlich immer sehr herausfordernd. Und da ist die Frage, kann ich nicht woanders mehr Geld verdienen? Und bei Google und auch Facebook würde ich mal sagen, wenn ich mir so Google Leads angucke, was die kosten, wenn du dir SEO anguckst, was natürlich sich durch KI auch nochmal verschiebt, da ist ja ganz, ganz viel, Marco, wo ich sagen würde, hey, da könnt ihr woanders gerade wahrscheinlich mehr Geld verdienen. Und wenn ihr irgendwann merkt, das ist vorbei, dann, na komm, dann kriegt man noch mal, dann kann man Versicherungen immer noch mal irgendwie machen. So, und ja.
Es stimmt, aber ich meine, wenn Google selbst Versicherungen anbietet, können sie halt keine Versicherungswerbung mehr verkaufen, ne? Muss sehen. Oder auch Leads, also ist ja mal. Das ist halt den Geschäftspartnern weg, muss man gegenrechnen.
Ja, ist so, ja.
Ne? Du hast gerade wieder nochmal Abrechnung, du hast vorhin auch schon mal gesagt, Abrechnung ist so ein großes Thema bei euch als Pool, weil gerade auch das mit Versicherern irgendwie seit 20 Jahren oder so, oder wenn ich auch mit Vermittlern, Marken und so weiter rede, sind die alle nicht sehr begeistert. Von den Strukturen innerhalb von Versicherungen. Und wenn ich auch mit Vorständen von Versicherungen spreche, sagen die auch, ja, wir haben doch Systeme aus den 80ern teilweise. Und das haben wir nicht, weil wir böse sind und so weiter, sondern es geht irgendwie nicht schneller. Und wir wollen ja, wir wollen ja. Glaubst denn du, dass einfach 20, 30 schon, weil ihr habt ja auch viel mit Versicherern zu tun, natürlich. Werden 20, 30, 20, 31 alle auf dem aktuellen Stand sein oder werdet ihr immer noch mit einem Versicherer zu tun haben, der aus den 80er Jahren irgendwelche Server nutzt?
Ja, ich hoffe dann, also die Rechengeschwindigkeiten erhöhen sich ja extrem. Ich glaube schon, dass der ein oder andere Dinge noch laufen haben wird über Server oder irgendwas aus den 80er Jahren oder irgendwelche Systeme haben wird, die alt sind. Weil, wie vorhin gesagt, das sind Millioneninvestitionen und auf die Branche betrachtet sind das Milliarden, die du da investieren musst, um das technisch irgendwie zu konsolidieren. Und manche Systeme kannst du gar nicht verbinden, sondern du musst sie irgendwie komplett, das eine musst du rausnehmen und alles in ein neues übertragen. Da glaube ich schon, wir werden da sicherlich vorankommen. Da würde ich auch immer für die Branche eine totale Lanze brechen wollen, weil du merkst einfach, die Versicherer haben da Bock drauf. Ne? Wenn du heute so Gespräche führst mit Versicherern oder mit Maklerbetreuern, die dir irgendwie sagen, hey, ja, Max, das eine ist das Produkt, aber wir müssten einmal kurz auch nochmal über zwei, drei Dinge technisch sprechen. Könnt ihr das so und so machen? Und wir reden mit denen ja auch auf einem anderen Niveau. Und das geht, glaube ich, vielen Maklerpools mittlerweile so. Das Produkt muss gut sein, aber Prozess schlägt irgendwann ein Produkt. Und das haben auch die Versicherer verstanden. Und das wird auch die neue Währung sein, wenn du an irgendeinem Punkt bist, wo ein Versicherer sagt, mehr Marge oder ich kann dir nicht mehr Geld zahlen, mehr Quotage, dann musst du das über andere Themen reinbringen. Und da ist auf jeden Fall Prozesseffizienz eins von. Und deswegen glaube ich, dass die Branche, was sie ja gerade tut, ganz massiv investiert und auch noch weiterhin ganz massiv investieren wird. Einfach um State of the Art zu sein. Und kleinere oder manche Versicherer, die werden dann, entweder werden sie es überleben, weil sie ganz besonders sind in ihrer Bubble, oder die werden einfach an den Punkt kommen, dass sie sagen, also wir müssen es verkaufen, ne? Du hast jetzt ja gerade schon kleinere Versicherer, die ja auch übernommen werden. Ich glaube, wir werden auch nochmal eine Konsolidierung im Versicherermarkt vor uns haben. Nicht nur Makler und Maklerpools, sondern auch Versicherer werden da sicherlich konsolidiert werden in den nächsten Jahren, weil es gar nicht anders geht. Weil die technischen Aufwände da einfach super hoch sind und auch technische Schulden einfach gemacht wurden. Wenn du sagst, Marco, 80er Jahre, so, ne, gucken wir auf die Uhr, jetzt gerade sind es irgendwie 45 Jahre, reden wir über knapp 50 Jahre, wenn wir die Uhr nach vorne drehen. Das Problem ist ja, du findest ja niemanden mehr, der darauf programmieren kann irgendwann, ne? Weil
Stimmt,
ist halt alt geworden, ne? Und die Jungs, die das gemacht haben, sind auch älter geworden.
ja. Stimmt,
Oder Mädels, ne?
die Sprachen kennt keiner mehr, ne? Kobol und was weiß ich, wie sie ja da heißen.
Ja.
aber wenn wir jetzt gerade bei neuen Sachen sind, wir haben das vorher schon mal KI gesagt, das passiert auf jeden Fall, passiert ja ganz, ganz, ganz viel gerade. Glaubst du, es wird irgendwelche neuen Produkte in den nächsten 5 Jahren geben in der Versicherungsbranche? Oder sind wir schon haben wir schon alles, was der Mensch braucht, um sich zu versichern?
Nee, also auch weil du KI sagst, ne? Ich glaube total an KI und ich glaube auch daran, dass wir da die Chance haben werden, Marco, viel schneller so Individualprodukte abzubilden. Ne? Also das ist einfach heutzutage ja essentiell. Also dieses, ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende bei den Risiken, die du versichern kannst. So, weil da ja immer irgendwas dazukommt. Ich meine, wir sind mittlerweile, glaube ich, du kannst, mittlerweile gibt es ja schon ein paar Jahre, aber dass du so irgendwie deine Spielfiguren versichern kannst, irgendwie, wenn du World of Warcraft spielst, ne? So,
Ja.
also, weil die ja richtig wertvoll sind. So, ich denke dann immer so, okay, völlig außerhalb von meiner Bubble, aber wenn es das gibt, ist cool. Und ich glaube, immer wenn es ein gefühltes Gut für Menschen gibt, egal ob es materiell oder immateriell ist, dann wird es jemanden geben, der sagt, ich versichere das, ne, für dich sozusagen. Und ich meine, du hast ja heute, wenn du im Oldtimer- oder Premium-Car-Segment bist, dann hast du diese Tokenisierung, dass auf einmal steht irgendwo in einer Halle ein Auto, ein LaFerrari, 1,2 Millionen. Und jeder, da haben dann irgendwie 200 Menschen oder 300 oder auch 3000 einen Token dran gekauft. Und das heißt, du musst diese Wertsteigerung von diesem Fahrzeug immer weiter versichern. So. Das sind ja auch so Versicherungsprodukte, da hat sich ja früher keiner Gedanken drüber gemacht. So. Aber am Ende ist es eine Kfz-Versicherung, aber die muss ja mehr abfangen. Also die muss die Wertsteigerung halt irgendwie auch, nicht nur die Wertsteigerung des Fahrzeugs abfangen, sondern auch die imaginäre Wertsteigerung, die so ein Gut bekommt wie einen Fonds, weil einfach mehr Menschen da rein investieren. Ne? Also das ist ja genau so ein Thema, was du heute ja noch gar nicht versichern kannst irgendwie.
Was genau mit dem Token? Ich habe es noch gerade noch nie, haben die sich einen Anteil jetzt von dem, wir bleiben bei
Genau,
dem
genau. Du kannst,
1,2.
du hast, genau, du hast ein Auto und du kannst dann über eine Plattform dir so einen Anteil daran kaufen und kannst dann zum Beispiel sagen, das bieten ja viele an und aber du musst ja nicht den Anteil versichern, sondern du musst ja das Fahrzeug versichern. Und wenn du jetzt so eine Unternehmung siehst wie OCC oder auch Herzenssache, auch andere Versicherer zum Beispiel, die haben ja genau diese Situation, dass sie einfach sagen, hey, wir versichern auch die Wertsteigerung mit. Aber die Wertsteigerung natürlich immer nur in einem gewissen Prozentsatz. So, und danach musst du immer wieder bewerten. Und du hast dann, wie, sagen wir mal, 30% oder sowas mit drin, mit Wertsteigerung, was bei. Aber das Thema ist ja ganz oft, wenn viele Menschen in so ein Fahrzeug investieren, dann wollen die ja auch diese Wertsteigerung, auch daran ja weiterhin partizipieren. Aber das versicherte Risiko wird ja nicht höher. Das heißt, du musst, aber eigentlich wollen die Leute ja auch haben, wenn jetzt irgendwann der Wert dieses Fahrzeugs, weil es auf Token runtergebrochen, sind es vielleicht irgendwann 2 Millionen. Aber versicherter Wert dieses Fahrzeugs ist nur bei 1,4 oder 1,5 Millionen wegen der 30% zum Beispiel. Dann musst du ja irgendwie diese halbe Million und das gibt, dafür gibt es ja gar keine Lösung. Ne? Und das sind ja genau solche Sachen, wo du sagst, da sind wir noch, glaube ich, ganz am Anfang. Ne? Also ich glaube, wir machen uns heute ja essentielle Risiken total bewusst. Wenn du so Nico Streker siehst, der irgendwie von Aspik, der ganz klar sagt, Elementarschaden essentiell und es ist auch einfach essentiell. Und trotzdem glaube ich immer, dass so eine Versicherungslösung, irgendwie, wenn jemand das Gefühl hat, er möchte gerne irgendwie in der Elbe auf einer Insel wohnen, dann muss er sich auch diesem Risiko bewusst sein. Und das ist auch wieder so was, was wir in gesellschaftlich momentan immer verschieben, dass Menschen sich oft ihrer Risiken nicht mehr bewusst sein müssen oder sollen. Weil es das Kollektiv irgendwie ausgleicht. Und ich glaube, das ist auch nicht richtig. Aber so Elementarschäden, so, da besinnen wir uns ja gerade ganz extrem.
Ja, ich bin gerade noch, ich bin gerade, wo du gerade World of Warcraft sagtest, das ist ja auch so, das ist ja auch eine Welt, die es schon ewig gibt, wo Leute ja auch halb drin leben. Wie hatten wir denn, wir haben vorhin vom Facebook Meta gesprochen, das Metaverse, weißt du noch, vor 5 Jahren, glaube ich, kurz vor Corona, war das ja auch so das große Ding, wir werden jetzt alle Versicherungen müssen ins Metaverse und da wird jetzt was passieren. Glaubst du das? Also glaubst du, dass Netfonds in 6 Jahren im Metaverse sein wird und da Makler betreut?
Ich würde heute nicht darauf wetten, dass es so ist, würde aber immer behaupten, wir bauen die Strukturen hier gerade so auf, technisch wie auch menschlich, dass wenn es sein müsste, schieben wir auch jemanden ins Metaverse, quasi, was auch immer das dann bedeutet, irgendwie in der Realität sozusagen. Aber bin ich total dabei. Also man muss, glaube ich, Organisationen heute wesentlich stärker darauf ausrichten, was morgen passieren kann. Ne? Wir gucken halt sehr, sehr häufig irgendwie nach hinten und sagen, ah, das und das. Ich glaube, man muss auch nicht jeden Trend immer mitgehen, aber ich glaube, heute Trends mitzugehen ist wesentlich einfacher, als es das noch früher war. So, also du, oder mit, ist vielleicht mit weniger Risiko verbunden auch, weil du ja viel stärker wieder rein und raus kannst, ne?
Ja, gut, stimmt. Also vom Meta sind wir fast schon am Ende und komme ich. Passt eigentlich sehr gut vom Metaverse in der Zukunft. Ist ja eine meiner letzten Fragen immer, meine Gäste. Was glaubst denn du, wie viele Faxe werden denn noch verschickt werden? Am 3. Februar 2030.
Ich möchte an der Stelle eine Prognose sehr klar teilen. Jedes Fax, was wir zu diesem Zeitpunkt verschicken werden, ist eins zu viel.
Ja, das sagen mir Leute heute. Das sagen mir Leute heute schon.
Ich glaube, also ich glaube, das Fax ist mit Abstand das stärkste Symbol für die Herausforderung unserer Branche und vor allen Dingen eben auch für die Balance, ne, zwischen traditionellen, irgendwie teilweise ja sehr verkrusteten Prozessen und gleichzeitig auch irgendwie der Notwendigkeit für Digitalisierung, ne? Also das sind so für mich so dieses, das ist für mich so dieses Fax, wo ich dann immer so sage, Mensch, Leute, ne? Und du hast ja echt, wie Leute sagen, ja, ich fax Ihnen das dann. Und ich sage, nee, machst du bitte nicht. Ne? Und wie, im Investment ist das natürlich nochmal eine andere Nummer auch. Da leben da ja mehr Leute irgendwie noch von. Aber ich hoffe, es gibt Faxgeräte nicht mehr. Und wenn dann nur noch in einem Museum, wo ich meinem Sohn dann, der zu dem Zeitpunkt irgendwie dann 6 Jahre alt ist, sagen kann, Fritz, guck mal hier, das brauchst du nicht mehr, das machen wir heute mit dem Handy.
Ah, schön. Aber deine These ist, es gibt noch welche oder es gibt keine mehr? Also,
Ich glaube, es gibt keine mehr.
ja, wir sind mal gespannt. Aber was du in Zukunft sagen wirst, ist super. Perfekter Übergang auf meine letzte Frage, die ja immer ist, und zwar nicht nur, was möchtest du deinem Sohn in Zukunft sagen, sondern was möchtest du dir selbst sagen, wenn du dir das Gespräch von heute dir einfach am, wann war es? 25. März, glaube ich, genau. 25. März 2031 nochmal anhörst. Was willst du dir selbst sagen?
Oh, ich überlege gerade, ich würde mir selbst gerne sagen wollen, ich hoffe, du bist immer noch jeden Tag glücklich in dem, was du tust, in deiner Funktion. Genau, das ist, glaube ich, das, was ich mir sagen, weil das ist immer der Schlüssel, glaube ich, zu allem Glück, was ein Mensch hat, worauf man auch immer die Energie irgendwie zieht. Und ich würde, genau, Max, ich hoffe, du bist immer noch glücklich und zufrieden mit dem, was du erreicht hast bis dahin und wie sich die Versicherungsbranche, die ich ja sehr liebe, entwickelt hat. Das möchte ich mir schon irgendwie sagen. Und wenn nicht, hoffe ich zu dem Zeitpunkt immer noch, dass da Max der Zukunft noch die Stärke hat und die Energie, das genauso zu verändern.
Das ist ein schöner Satz. Und es ist wie immer, muss ich sagen, wir haben schon aufgesprochen. Es war wieder ein wundervolles Gespräch mit dir.
Kann ich nur zurückgeben,
Ja?
Markus. Vielen lieben Dank für die Einladung. Einfach immer ein toller Austausch. Fühlt sich auch irgendwie nie an wie aufgenommen, sondern das Gespräch könnte auch so bei Steak am Steg stattfinden, irgendwie. Nächstes Jahr für dich dann.
Nächstes Jahr für mich, genau.
Weitere Interviews, die Podcast-Trilogie Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus? Und sämtliche dazugehörigen Inhalte finden Sie unter www.versicherungsbote.de/2030. Und zum Schluss noch der Hinweis: Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie den Versicherungsfunk auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und uns gut bewerten würden. Vielen Dank und viele Grüße aus Leipzig.